Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Als kleines Kind hatte Hans-Jürgen Bartsch Angst. Ich durfte in eine Höhle schauen. Wahrscheinlich war die nur 2-3 Meter lang. Doch einen Schritt weiter und den Fuß nochmal etwas vor. Nee, das war schwarz und gruselig. Es hat ewig gedauert, bis ich später in jugendlichem Leichtsinn solche und größere Herausforderungen angenommen habe. Jetzt könnte ich also wieder in so eine Höhle hinein. Die ist nicht nur dunkel und weit verzweigt und auch ziemlich krude und mysteriös und, wie ich also schon früher zu Recht glaubte, auch Räuber tummeln sich massenhaft darin.
Werden wir vielleicht völlig selbstverständlich irgendwann alle im Darknet unterwegs sein?
Also der Tor-Browser, eine Möglichkeit, anonym ins Internet zu gehen.
Da wird eine Menge von Waffen angeboten, alles, was das Herz begehrt, Halbautomaten, Vollautomaten, Sprengstoff, Plutonium.
Das wird ja von vielen so wahrgenommen als das schmuddelige Hinterzimmer des World Wide Web.
Mache ich mich eigentlich verdächtig, wenn ich Tor nutze in Deutschland?
Die Idee ist, dass das ein Ort ist im Internet, wo eben nicht verfolgbar ist, wer ich bin.
Man schätzt so zwischen 50% und 60% der Inhalte des Darknets seien illegaler Natur.
Wer wird denn nach dieser Veranstaltung den Tor-Browser installieren?
Das Darknet, ein Hort des Grauens oder ein Weg, sich der Überwachungsgier von Staat, Versicherungen und Unternehmen zu entziehen? Wohl beides, ist jedenfalls das Ergebnis dessen, was wir gleich hören werden. Vor ein paar Tagen ist die Republika in Berlin zu Ende gegangen. Ihr wisst schon, das große Festival der digitalen Gesellschaft. Daran beteiligt auch Deutschlandfunk Nova. Wir senden also an diesem und dem nächsten Wochenende Ausschnitte daraus. Wie heute den vom Darknet. Und dabei wollen wir euch alle möglichen Fragen dazu beantworten, die man sich vorstellen kann. Am Ende bleiben dennoch viele offen. Das habe ich an mir selbst gespürt und deswegen werden wir diese Sendung auch mit einer offenen Frage an euch beenden. Die Republika-Runde unter dem offiziellen Titel Darknet, das Internet der Zukunft? Fragezeichen war hochkarätig besetzt und gibt euch aus den verschiedensten Blickwinkeln Impulse dafür, ob es vielleicht künftig Sinn für euch macht, diesen Teil des Internets zu nutzen oder auch nicht. Meine Kollegin Julia Eickmann hat das Ganze moderiert. Sie stellt euch Thema und Gäste gleich näher vor, hier nur kurz. Euch erwarten Daniel Moosbrucker von Reporter ohne Grenzen, der syrische Freiheitskämpfer Ahmad Al-Rifa'i und Oberstaatsanwalt Andreas May, der das Darknet auch regelmäßig besucht. Aus welchen Gründen bloß? Auf geht's.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Gespräch über einen Ort der Extreme, der eigentlich gar kein Ort ist, wo es nur so wimmelt von Waffenhändlern und Auftragskillern, von Freiheitskämpfern und Dissidenten und natürlich von ganz normalen Menschen. Herzlich willkommen zu einem Gespräch über das Darknet. Das wird ja von vielen so wahrgenommen als das schmuddelige Hinterzimmer, der Hinterhof des World Wide Web, als Umschlagplatz für Drogen, ich sagte schon Waffen, Kinderpornografie. Dabei ist es ursprünglich aus einem ganz anderen Grund entwickelt worden, nämlich als Rückzugsort, um sich zu informieren und zu kommunizieren, anonym. Und in der nächsten Stunde wollen wir darüber sprechen, über das Darknet. Was ist das eigentlich? Wer treibt sich darum? Warum treiben sie sich darum? Im Guten wie im Schlechten? Wie sollten so demokratische Gesellschaften wie die, in der wir leben, auch mit diesem digitalen Dilemma umgehen? Wir wollen nach vorne schauen. Wie wird sich das Darknet entwickeln? Werden wir vielleicht völlig selbstverständlich irgendwann alle im Darknet unterwegs sein? Sei es, weil wir sensibler geworden sind für die allumfassende Überwachung oder weil eben auch Technologien nutzerfreundlicher geworden sind. Und darüber spreche ich und ihr und wir alle zusammen gleich mit Andreas May. Er ist Oberstaatsanwalt bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Gießen und verrät uns, wie man auch im so finsteren wie anonymen Darknet Gangster dingfest machen kann. Also beware, es geht. Wir sprechen mit Ahmad Al-Rifa'i. In Syrien hat er als Bürgerjournalist gearbeitet und als solcher sehr selbstverständlich Anonymisierungstools auch genutzt, etwa um Videomaterial ausländischen Medien zur Verfügung zu stellen. Seit fast 3 Jahren lebt er jetzt in Hamburg, studiert dort Digital Journalism an der Hamburg Media School und ist inzwischen so gut assimiliert, dass er seine Kommunikation mittlerweile nicht mehr verschlüsselt. Ich habe heute Morgen noch eine verschlüsselte Mail bekommen von Daniel Moosbrugger. Und du sagst noch, spreche ich es richtig aus? Und natürlich spreche ich Moosbrugger richtig aus. Völlig einfach. Dass er seine Mails verschlüsselt, ist ja kein Wunder. Als Journalist hat er im vergangenen Jahr sehr, sehr lange im Darknet recherchiert, hat für eine sehr sehenswerte übrigens ARD-Dokumentation, die er mit Annette Dittert gemacht hat, mit Kriminellen gesprochen, mit Freiheitskämpfern und auch mit Polizisten. Und er ist Referent für Informationsfreiheit im Internet bei Reporter ohne Grenzen. Und als solcher ist er auch prädestiniert dazu, uns jetzt zu erklären in ganz einfachen Worten, bitte, was wir eigentlich meinen, wenn wir hier vom Darknet sprechen heute.
Also was wir meinen, wenn wir jetzt heute vom Darknet sprechen, dann sprechen wir vermutlich über einen Teil des Internets, den man über den Tor-Browser erreicht. Also der Tor-Browser, eine Möglichkeit, anonym ins Internet zu gehen. Relativ einfach erklärt, ist das ein Tool, das sich zwischen mich und das normale Internet klemmt. Und meine Anfragen werden durch ein Netzwerk von mittlerweile ungefähr 7100 Servern.
Stopp, Daniel, darf ich dich an der Stelle noch mal kurz unterbrechen? Wir gehen noch einen Schritt zurück. Vielleicht doch nicht nur, was wir heute mit dem Darknet meinen, sondern was ist das generell, das Darknet? Dass du das nochmal in Abgrenzung zum World Wide Web vielleicht.
Also es ist ein Teil des Internets, der vollständig anonym betreten werden soll. Ob das jetzt technisch auch immer so ist, will ich nochmal gar nicht bewerten. Da werden wir sicherlich drauf kommen. Aber die Idee ist, dass das ein Ort ist im Internet, wo eben nicht verfolgbar ist, zum einen, wer ich bin, also durch zum Beispiel eine IP-Adresse. Und das völlig zensurresistent ist, also Dinge können nicht gelöscht werden. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil eben zum Beispiel niemand weiß, wer bestimmte Server betreibt, weil niemand weiß, wie Sachen eben zu löschen wären, an wen man sich wenden kann. Also das ist die Idee. Und technisch wird es dann so umgesetzt, dass man eben meistens den Tor-Browser benutzt, der eben meine Anfragen, das geht auch fürs normale Internet, wenn ich Google aufrufe, dann verbinde ich mich eben nicht über meine Anbieter wie die Telekom direkt zu Google, sondern ich schicke meine Daten erstmal noch durch dieses Netzwerk von mittlerweile 7100 Servern. Das wird mehrfach verschlüsselt und dann kann man im Prinzip vereinfacht gesagt sagen, es ist so eine Art stille Postprinzip. Am Ende weiß halt niemand mehr, wer eigentlich dahinter steckt. Ich kriege aber trotzdem meinen Inhalt geliefert und bin damit anonym im Netz. Das ist quasi das Tor-Netzwerk, um mich auch im ganz normalen Netz zu anonymisieren. Also ich kann damit auch googeln oder so. Und das Darknet, worum es sich immer dreht und eben auch dark im Sinne von, das ist ein bisschen böse, damit wird halt meistens verbunden dann eben Webseiten, die auch wirklich in diesem Netzwerk liegen, auf diesen Servern, wo dann zum Beispiel Drogenhändler einen Shop aufsetzen können und keiner weiß eben, wer diesen Shop betreibt und keiner muss preisgeben seinen echten Namen, wohin er das schicken lassen will.
Nochmal für alle, die hier nicht jeden Tag im Darknet unterwegs sind, wie sieht das aus? Es gibt halt diesen Tor-Browser, der auch, ich hatte gerade schon Firefox für Arme als Synonym gehört, also er sieht wirklich aus wie so eine Firefox-Startseite. Man gibt dann da, aber eben nicht, wie wir das sonst von Browsern, Suchmaschinen kennen, einfach irgendeine bekannte URL ein und kommt dann auf einen Waffenshop. Sondern?
Nee, genau. Also wenn ich eben Google eingebe, dann komme ich auch zu Google, aber eben anonym. Aber wenn ich eben wirklich in das Darknet will, im Sinne von diesem abgeschotteten Teil des Internets, dann suche ich im ganz normalen Internet nach sogenannten Hidden Wikis, also versteckten Verzeichnissen. Diese Server, von denen ich gerade gesprochen habe, das sind die sogenannten Hidden Services. Und in diesen Hidden Wikis, das sind im Prinzip lange Linklisten. Und diese Links enden dann bei Tor alle auf Onion. Und dann sind das aber meistens ganz kryptische Zeichenfolgen, die sich eben niemand merken kann, wie vereinfacht Facebook.de, das kann sich halt jeder merken. Und dann klicke ich die an, so, und 80% funktionieren nicht in diesen Hidden Wikis, weil die eben auch nicht so sorgfältig gepflegt werden, weil viele Hidden Services mittlerweile down sind oder nicht immer on sind. Aber ich würde mal sagen, so nach 10 Links hat man mindestens 2-3 Treffer, die dann auch funktionieren. Gerade bei den Drogenshops wird man relativ schnell fündig, dass die laufen. Und dann verbindet man sich darin, die sehen, das ist ja auch dieses typische Klischee, die sehen alle so irgendwie aus wie das Internet der 90er, weil eben einige Anwendungen, die das moderne Internet hat, um es schöner zu machen und besser nutzbar, Skripte zum Beispiel, findet man da fast gar nicht, weil damit eben Anonymität geschwächt werden könnte und man sie nicht braucht. Es soll nicht schön sein, es soll funktional sein, es soll anonymisieren.
Das heißt, wir haben erstmal diesen Tor-Browser, das runterzuladen ist super einfach. Habe ich auch geschafft, das ist immer schon mal ein gutes Zeichen. Sich dann da im Darknet zu orientieren, braucht schon ein bisschen Erfahrung. Also man kann nicht einfach surfen, wie wir das ja sonst immer so schön sagen, aber es funktioniert. Wer treibt sich denn darum? Wer nutzt das Internet und warum?
Großer Unterschied ist halt, dass du keine Suchmaschine hast. Im Prinzip, du hast so ein paar, ja, Sie denken jetzt an Grams vielleicht oder so. Es gibt Suchmaschinen, die würde ich aber allerdings eher als Preisvergleichsmaschinen begreifen. Die haben halt ein paar Seiten indexiert, mögen auch 100 sein. Und da kann ich dann eben sagen, Cannabis 5 Gramm. Und dann zeigt er mir an, an welchen Shops das gerade am günstigsten ist. Es ist aber nicht so, wenn man jetzt wirklich mal auch nach anderen Sachen sucht, wie ich will irgendwie was kaufen, ist es extrem schwierig, jetzt schnell an relevante Inhalte zu kommen, vor allen Dingen im Tor-Netzwerk. Das bringt mich ganz kurzer Schlenker-Einsatz dazu, dass es nämlich nicht nur das Tor-Netzwerk als Darknet gibt. Für alle die, die es ein bisschen intellektueller wollen und ein bisschen mehr auf Inhalt stehen, könnte man zum Beispiel das Freenet nennen. Da sind deutlich mehr, was man jetzt vielleicht als Blogs bezeichnen könnte, wo sich Leute über Cybersecurity und so weiter unterhalten. Es ist ein anderes Netzwerk, was aber ähnlich funktioniert. Ich würde nicht sagen, dass es schwierig ist, im Darknet zu surfen, es ist aber zeitaufwendig. Gerade also, wo ich es journalistisch genutzt habe und erstmal einen Einblick haben musste. Ich habe mir quasi ein eigenes Hidden Wiki erstellt. Also das dauert schon, ich habe eine Woche komplett jeden Tag, 8 Stunden, einfach immer nur Links angeklickt und mich weitergeklickt, um für mich so eine eigene Welt zu haben und Orte zu finden, wo man denkt, okay, das lohnt sich da mal ein bisschen Zeit zu drauf verwenden.
Du hast eben schon gesagt, es gibt eben mehr als dieses eine Darknet. So kann man sich das nicht vorstellen. Es sind viele Darknetze. Was sie alle eint, ist, dass sie eben anonym zu besuchen sind oder auch anonym zu betreiben, wenn es um Shops geht. Und damit sind sie eben das perfekte Habitat für Menschen, die nicht so gern erkannt werden wollen, aus welchen Gründen auch immer. Das könnten Menschen sein wie Ahmad. Ahmad, du hast eigentlich Bauingenieurwesen studiert. Bis 2011 in Syrien, dann ist der Bürgerkrieg ausgebrochen, du hast das Studium abgebrochen und als Journalist gearbeitet, als Fotograf, unter anderem für Reuters. Und du hast begonnen, das Darknet zu nutzen, um zu kommunizieren. Warum?
Ja, also vorher muss man ein bisschen über die Situation in Syrien sprechen, die politische Situation. Das syrische Regime kennt die Demokratie und die Freiheit gar nicht und möchte sie, die beiden, gar nicht kennen. Und deswegen, alles, was für Demokratie und Freiheit gemacht wird, ist praktisch gegen das Regime und gilt für das Regime als Opposition. Und es ist bei dem Regime ganz einfach, einen Aktivist oder einen Journalist festzunehmen. Also wenn man sich überlegt, ja, ich möchte als Aktivist was machen oder als Journalist tätig sein und in dieser Situation, also ab 2011, dann muss man Darknet nutzen. Also nicht über Darknet. Aktivität ist für das Regime ganz klar und dann ist die Gefahr, die Risiko ganz groß, dass man festgenommen wird und möglicherweise tot ist.
Da geht es um die Existenz. Welche Technologien hast du denn benutzt? Konntest du dir in den Servern, die ja auch vom Regime sind, einfach den Tor-Browser runterladen und durchs Darknet spazieren?
Ja, also es war für mich ein ziemlich langer Weg. Zuerst habe ich das gar nicht genutzt. Zuerst habe ich, ja, also in Syrien gibt es keine Medien, freie Medien. Es gibt nur Medien für das Regime. Und deswegen hat keine Medien über das Geschehen in Syrien zuerst berichtet. Ich habe zuerst zum Beispiel gefilmt, die Demonstrationen. Und dann habe ich gedacht, also der einzige Weg, der nicht gefährlich ist, dass ich einem Freund im Ausland die Videos schicke per Mail. Und dann hat er den Fernsehsendern und die Nachrichtenagenturen das geschickt. Danach habe ich viel mehr gelesen, damit ich sicher arbeiten kann und habe ich angefangen über Tor zu surfen und zu arbeiten. Im Laufe der Zeit hat die Arbeit sich mehr entwickelt und wir sind eine große Gruppe geworden, etwa 250 Leute. Und dann haben wir ein eigenes Server gekauft, also Darknet Server, heißt VPN, die Technologie. Und ja, das war der Weg. Also das hat vielleicht 1,5 Jahre gedauert, bis ich gut unterwegs sein kann und sicher arbeiten kann.
Und wie hast du gewusst, wie man die Technologie nutzt? Ist das in Syrien sowas wie Allgemeinwissen?
Nee. Es ist eigentlich schwer zu beantworten, weil also zum Beispiel vor der Revolution, vor 2011, war Facebook, YouTube und alle Social Media blockiert. Man kann Facebook gar nicht nutzen, ohne dass man über Darknet eigentlich unterwegs ist. Also man muss VPN nutzen, um Facebook nutzen zu können.
Das heißt, Facebook gibt es auch im Darknet?
Ja, es gibt halt alles, also im Darknet. Die andere Welt im Darknet, das kenne ich leider nicht. Das ist für Waffen und Drogen. Aber ja, also alles, was im normalen Internet gibt, gibt es im Darknet. Aber,
als anonymer Nutzer.
Ja. Ganz kurz nur, also Facebook tatsächlich, man kann über Tor anonym auf Facebook.com zugreifen, aber Facebook hat auch einen eigenen Hidden Service eingerichtet, wo ich mir dann auch wirklich ein vollständig anonymes Konto, das ist dann Facebook, irgendwie dann ein paar Hieroglyphen und dann .onion. So, also das geht auch.
Mhm. Ja, Matt, du hast einiges riskiert, um eben dieses Videomaterial oder auch Berichte aus dem Land quasi raus zu kommunizieren. Hast du dich denn da sicher gefühlt im Rahmen der Technologie, also als anonymer Nutzer?
Eigentlich, als ich also angefangen habe, über das Darknet zu surfen, war ich zum Beispiel bei Facebook, bei Twitter und bei YouTube. Aber also danach, als ich richtig gearbeitet habe, Reportagen zu schicken oder als ich Fotojournalist für Reuters gearbeitet habe, war das ganz schwieriger. Also man hat das Gefühl, ja, man macht etwas, was klar gegen das politische Regime ist. Und dann ist das Risiko ganz groß. Aber im Laufe der Zeit fühlt man sich sicher, weil man die Technologie vertrauen kann. Weil es also einfach sicher ist. Also wenn man wissen kann, wie man über Darknet unterwegs sein kann, dann kann man dieses Gefühl haben.
Meinst du, ohne diese Möglichkeiten der Anonymisierung hättest du den Job auch gemacht?
Ich persönlich, ja, also es gibt Menschen, die ohne Darknet gearbeitet haben, aber vielleicht in einer Woche oder am selben Tag festgenommen wurden. Die Gefahr ist viel größer, als man denkt. Man kann zwar das machen, aber es ist möglich in jedem Moment, dass man sein Leben verliert. Also es ist ein Lebensrisiko. Es ist kein Risiko, 1.000 Euro zu verlieren, sondern eine Seele zu verlieren.
Ja, Daniel, für Reporter ohne Grenzen, da habt ihr ja häufig Kontakt mit Dissidenten. Wie verbreitet ist das da? Ist das allgemeine Werkzeug wahrscheinlich?
Ich würde es differenzierter sehen, würde gerne sagen, dass es so ist. Ich kann dir keine Statistiken liefern, weil Leute, die alles für Anonymität tun, sagen im Zweifel nicht, dass sie das machen. Also so richtige Statistiken gibt es nicht. Was man sieht, einfach zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder auf Tor fokussieren, Tor also wird auch in Deutschland zum Beispiel viel genutzt, aber es gibt bestimmte Flecke auf der Welt, da spielt das einfach überhaupt keine Rolle. Wir sehen es immer wieder im Iran und in China, dass es da vor allen Dingen auch als Circumvention-Tool benutzt wird, also um die Zensur zu umgehen, um quasi aus dem nationalen Internet, das häufig eingemauert ist, was man so sagen will, umgehen zu können. Auch dafür ist Tor zum Beispiel gut. Wir haben gesehen, dass es während des arabischen Frühlings, auch nicht flächendeckend, aber dass doch einige Aktivisten damit gearbeitet haben. Wie verbreitet ist das? Wir sehen jetzt gerade in der Türkei zum Beispiel, dass die Nachfrage größer wird, dass die Journalisten dort auch sensibler werden. Und gleichzeitig würde ich mich hier nicht hinsetzen und sagen, das machen schon alle. Dann hätten wir nämlich auch keinen Job mehr bei Reporter ohne Grenzen. Also es ist schon auch eine unserer Aufgaben, darauf erstmal hinzuweisen. Denn genauso wie das in der normalen Bevölkerung das Wissen um die Fähigkeiten digitaler Überwachung noch aus meiner Perspektive doch deutlich unterentwickelt ist, auch wenn wir seit den Snowden-Verhüllungen doch ein bisschen sensibler geworden sind, ist das bei Journalisten jetzt nicht immer automatisch anders. Also viele unterschätzen immer noch, welchen Gefahren sie sich aussetzen und deswegen versuchen wir einfach auch dafür zu sorgen.
Also ihr wollt darauf hinweisen, aber auch ein bisschen dafür werben.
Absolut,
genau. Also wir betreiben, die zur Verfügung stehen, bitte auch zu nutzen.
Genau, also wir als Reporter ohne Grenzen betreiben auch zwei Darknet-Knotenpunkte. Also wir können da auch nicht ausschließen, ob da nicht auch Drogen Händler über unseren Server ihren Traffic leisten, aber wir sagen einfach, unser Mandat ist es, Journalisten zu unterstützen, Whistleblower zu schützen und dafür ist das Tor-Netzwerk aus unserer Überzeugung ein probates Mittel und deswegen ist es auch vor allen Dingen symbolische Unterstützung dieses Netzwerks mit zwei Knotenpunkten.
Ja, Anonymisierung ist im Zweifel überlebenswichtig für Whistleblower, für Dissidenten, aber eben auch interessant für Menschen, die das Ganze aus anderen Zwecken brauchen, die sich einfach nicht so gerne im Licht der Öffentlichkeit zeigen, um unbehelligt im Schatten der Anonymität quasi ihren illegalen Geschäften nachgehen zu können, wie der 18-jährige Münchner Todesschütze, der vor, das ist schon fast ein Jahr jetzt her, 9 Menschen umgebracht hat und die Waffen, die er gekauft hat, kamen aus dem Internet, aus dem Darknet, Waffen und Munition. Andreas May, wie ermittelt man denn im anonymen Milieu? Ich stelle mir da jetzt Polizeibeamten vor, die quasi mit verschlossenen Augen sich so durchs Dunkel tasten. Konkretisieren Sie das bitte.
Vorstellung ist nicht völlig falsch. Ja, wir haben in unserer Zentralstelle so circa im Jahre 2014/15 angefangen, uns intensiv mit dem zunächst Waffenhandel im Darknet zu beschäftigen. Das war unser Hauptanliegen. Man muss dazu sagen, das gehört nicht zu unseren Kernaufgaben. Kernaufgabe sind eher Datendelikte, also Datenveränderung, Datenausspähung, Computersabotage, das sind so die klassischen Datendelikte. Wir nennen das Cybercrime im engeren Sinne, während ja, dieser Handel über Darknet-Marktplätze ja eher Straftaten unter Nutzung in Anführungszeichen des Internets ist. Das ist gesagt nicht unsere Kernkompetenz, aber wir haben gesehen, dass da relativ wenig passiert. Und ja, wir haben dann eine interessante Ehe eingegangen mit dem Zollkriminalamt in Frankfurt am Main und haben gesagt, wir legen einfach mal los. Wir probieren mal, ob wir irgendwie ermitteln können. Und wie gesagt, am Anfang haben wir festgestellt, wir gucken mal in diese Angebote rein, haben festgestellt, da wird eine Menge von Waffen angeboten, alles, was das Herz begehrt, Halbautomaten, Vollautomaten, Sprengstoff, Plutonium, also irgendwie alles, was man, ja, also wäre ich mit der Bestellung ein bisschen vorsichtig, würde ich vielleicht ein bisschen auf die Verpackung achten. Und wenn die Packstation noch gelber ist als sonst,
nicht abholen.
Großer Bogen.
Das heißt, Sie sehen die Webshops da vor lauter Waffen strotzend und Ihnen sind eigentlich die Hände gebunden. Wie gehen Sie vor? Ja,
man muss es sagen, auch wenn im Raum vielleicht einige andere Auffassungen sind oder andere Erkenntnisse haben, technisch ist in Tor für Strafverfolgungsbehörden überhaupt nichts zu machen. Ende. Das gilt für deutsche Strafverfolgungsbehörden. Ich lasse es ausdrücklich mal so stehen. Ob das für amerikanische Geheimdienste in gleicher Weise gilt, das weiß ich nicht. Jetzt zieht sich völlig meine Erkenntnis. Vielleicht haben die ganz andere technische Möglichkeiten. Vielleicht haben die mehr Nodes eingebunden ins Netzwerk, können Datenströme überwachen, kriegen das irgendwie hin. Für uns geht da nichts. Das muss man einfach sagen. Das heißt, die technischen Möglichkeiten sind gleich null. Und durch die Anonymisierung, die Mehrfachverschlüsselung ist eine Überwachung nicht möglich. Also wir wissen nicht, wo diese Plattformen gehostet sind, wo sie physikalisch liegen, kommen dementsprechend nicht an die Betreiber ran.
Aber Sie verhaften immer wieder Menschen.
Ja, das machen wir aber ganz anders. Ich könnte jetzt ein bisschen flapsig sagen, wir fangen nur die Doofen, aber... wie gesagt, wir haben einfach angefangen, wie fängt man an? Man kauft ein paar Waffen und versucht mal, ob man irgendwie an den Waffenhändler rankommt. Und am Anfang war das natürlich auch nicht im Bewusstsein der Waffenhändler, dass der die Person, die da eine Waffe kaufen könnte, möglicherweise kein Kunde ist, der sich eine Waffe kauft, aus welchen Gründen auch immer, weil er keine Lust hat, sich legal eine zu besorgen, sondern auf der anderen Seite vielleicht ein Polizeibeamter steht. Und so kam es am Anfang, das waren so die ganz banalen Anfänge
tatsächlich. Welche Zeit ist das ungefähr gewesen
am Anfang? Ja, das wird so vor circa 3 Jahren gewesen sein, kam es tatsächlich dazu und das ist heute immer noch der Fall. Sie werden es nicht glauben, Sie werden denken, das darf nicht wahr sein, dass diese Waffenverkäufer sich persönlich mit uns getroffen haben, um die Waffe zu übergeben. Dann, ja, so hat das Ganze begonnen. Tatsächlich, wir haben das gekauft. Wenn wir Waffenverkäufer identifiziert haben, haben wir von der Regelung Gebrauch gemacht, die das StGB vorsieht, 46b StGB, die sogenannte Kronzeugenregelung. Das heißt, wir haben diesen Waffenhändlern gesagt, Freunde, wenn ihr an eurer Strafe feilen wollt, Strafmilderung kriegen wollt, müsst ihr ein bisschen vielleicht mitspielen oder hättet ihr die Möglichkeit mitzuspielen. Und die Möglichkeit mitzuspielen bei euch ist, dass wir eure Accounts übernehmen. Wir würden ganz gerne unter eurem Namen weiterspielen. Und das ist was, davon haben natürlich sehr viele Leute Gebrauch gemacht. Wir haben es so häufig mit Leuten zu tun, auch diese Waffenhändler sind häufig keine wirklich Schwerkriminellen, so im klassischen Sinne, wo man denkt, das ist ein hochkarätiger Mensch, der das vorher vielleicht ohne die Anonymität des Darknets gemacht hat, jetzt das Darknet nutzt, einfach um noch mehr verkaufen zu können, sondern teilweise waren das relativ unbedarfte Menschen. Und Sie können sich vorstellen, dass wenn die eine Vielzahl von Vollautomaten verkauft haben, das sind jeweils Verbrechenstatbestände mit einer Mindeststrafe von einem Jahr und in Haft gegangen sind, dass die sehr, ja, kooperationswillig waren. Aus verständlichem Anlass. Und dann haben die eben unsere Accounts übergeben und Sie können sich vorstellen, wenn Sie so einen Account weiterführen, können Sie natürlich Kunden einsammeln gehen, weil je arrivierter dieser Account ist, desto mehr Vertrauen wird ihm in der Szene entgegengebracht. Sie haben aber auch die Möglichkeit, wenn Sie so einen Account übernommen haben oder so einen Shop, mit anderen Händlern in Kontakt zu treten. Dem mal zu sagen, keine Ahnung, ich brauche 15 Griffstücke für eine Glock 19, hast du was zu bieten? Und wenn der sagt, der ist schon ewig im Geschäft und der ist im Darknet unterwegs, dann fallen möglicherweise diese Hemmnisse und der liefert uns diese Glock 19. Wir haben natürlich auch die Schwachstelle, dass immer bei der Warenversendung, das kennen Sie, eine Warenversendung findet eben im realen Leben statt. Da ist nichts mehr mit Darknet und vollständige Anonymisierung, sondern solche Sachen werden verschickt. Da sind wir wieder bei den gelben Kästen, die überall rumstehen. Natürlich kann man Packstationen überwachen. Es gibt Daten zum Datenverkehr. Wir nehmen ein ganz einfaches Beispiel. Sie kleben so ein Paketnummer da irgendwie drauf auf Ihr Paket. Jetzt könnte ich als allererstes natürlich was machen. Ich kann das Paket, was zu mir kommt, wenn ich bestelle, einfach mal gucken, sind da Fingerspuren drauf. Man kann beispielsweise diese Paketmarke daraufhin untersuchen, war der so dämlich und hat sie abgeleckt. Ist DNA da drauf, auf diesem Ding. Ich kann nur Folgendes sagen, das machen wir nicht mehr, weil es wirklich...
Ich wollte gerade sagen, das ist sehr klassisch.
So doof ist denn wirklich keiner mehr.
Und die lernen ja auch schnell, oder? Also Sie sagten das ja selber, vor 3 Jahren haben die sich noch einfach rausgetraut und sich mit Polizeibeamten, von denen sie nicht wussten, dass sie Polizeibeamten sind, getroffen. Der Lerneffekt dürfte rasant sein. Ist dann da nicht die Polizeibehörde irgendwie vor der Herausforderung, neue Möglichkeiten der Strafverfolgung zu entwickeln, welche vielleicht auch die jetzt noch nicht legal sind?
Nein, das natürlich nicht. Ganz klares Nein. Das wäre für uns eine Katastrophe, wenn wir Ermittlungsmethoden anwenden würden, von denen wir sicher wissen, dass sie nicht legal sind.
Sie müssen sie ja noch nicht anwenden, aber vielleicht schon mal den Weg ebnen, dass irgendwas verändert werden müsste. So wichtig ist es dann offenbar.
Nein, klares Nein. Graubereiche betreten, wo man sagt, das kann man mit guter Begründung vertreten, juristisch. Und wenn ich eine gute Begründung meine, dann muss ich die auch in der Akte dokumentieren. Das passiert immer wieder, aber ich würde nie in Bereiche betreten, wo ich nachher unverwertbare Beweisergebnisse bekomme. Wenn ich das mache, dann lege ich mir meine Zentralstelle lahm. Diesen Weg darf man nicht gehen, das machen wir auch nicht. Nein, aber es gibt eine Menge von Möglichkeiten, sage ich mal, die möglicherweise unsere Straftäter vielleicht auch nicht so realisieren. Kommen wir auf den Fall des Waffenlieferanten für den Münchner Attentäter, der durch die Presse gegangen ist, ja in Marburg festgenommen worden ist, also in unserem Beritt. Da war es so, dass wir 2 Käufer-Accounts übernommen hatten, Menschen, die Waffen gekauft hatten, und die hatten beide bei dieser Person gekauft. Und wenn ich schon mal eine Waffe gekauft habe und so einen Account übernehme und sage, hier, hallo, hier ist der sowieso, ich habe von dir eine super Waffe gekauft, ich brauche noch eine, hast du noch was zu bieten? Dann ist die Argwohn auf der anderen Seite natürlich nicht da, die ist deutlich verringert, weil er mit dieser Person ja schon mal ein Geschäft gemacht hat. Und die kannten sich auch persönlich, hier wurde die Waffe ebenfalls persönlich übergeben, also hat er gar kein Problem gehabt, sich mit dieser Person wieder zu treffen. Gut, jetzt kam diese Person natürlich nicht an den Ort, sondern wir. Aber wie gesagt, das ist auch eine Möglichkeit, wie Sie über so einen übernommenen Account durchaus weiterkommen.
Von was für Zahlen reden wir denn da?
Keine großen Zahlen.
Ja, mutmaßlich, es klingt nach wahnsinnig viel Arbeit für wahrscheinlich keine großen Zahlen.
So ist es auch.
Vielleicht auch entsprechend nicht unbedingt den Bedarf, da irgendwas zu ändern an der Rechtssituation.
Sie kommen ja häufig auch nicht weiter, das muss man ehrlichkeitshalber sagen. Natürlich propagieren wir immer wieder, wenn wir solche Ermittlungserfolge haben, aber es gibt auch eine Menge von Leuten, die da vorsichtig agieren, dass unsere Ermittlungen letztendlich dann im Sande verlaufen. In den letzten Jahren, ich würde, um einfach mal eine Zahl zu nennen, würde ich sagen 50 Verkäufer in den letzten 2 bis 3 Jahren. Das ist so eine realistische Zahl von Identifizierung.
Und es gibt wahrscheinlich gar nicht mal Schätzungen, wie groß eigentlich der kriminelle Inhalt im Dark Web ist.
Doch, die gibt es natürlich. Ich habe im Vorfeld dieser Veranstaltung gerade nochmal nachgelesen. Es gibt natürlich Statistiken, wie kriminell ist das Darknet. Alles mit ganz, ganz großer Vorsicht zu genießen, würde ich sagen. Ich muss dazu sagen, ich habe vor einiger Zeit einen Kollegen mal gehört, der tatsächlich in einem Vortrag behauptet hat, Herr Moosbrugger, das Darknet sei von Kriminellen entwickelt worden, um besser Straftaten begehen zu können. Muss ich ein bisschen grinsen, als ich es gehört habe. Es ist so, dass man schätzt, so zwischen 50% und 60% der Inhalte des Darknets seien illegaler Natur. Das sind so Schätzungen.
Gut, jetzt müsste man natürlich wissen, wie groß die Inhalte an sich sind.
Wobei man dazu sagen muss, gehen wir mal zum deutschsprachigen Darknet. Das deutschsprachige Darknet ist verschwindend gering. Also so, ich würde schätzen, so 3-4% des Darknets ist deutschsprachig und der weit überwiegende Anteil natürlich englischsprachig.
Dann gehen wir vielleicht auch mal von Deutschland ins Ausland, was die Ermittlungen angeht. Haben Sie eine Ahnung, wie Ihre Kollegen im Ausland arbeiten? Was ist denn zum Beispiel in den USA möglich?
Ja, in den USA ist natürlich deutlich mehr erlaubt als bei uns. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, was sehr augenfällig war. Wir haben so eine Tätigkeit, wir ermitteln sehr stark im Bereich der Verbreitung von Kinderpornografie, also kinderpornografischer Inhalte. Plattformen, über die Kinderpornografie vertrieben werden. Und da war sehr schnell zu sehen, als, ja, sage ich mal, das Darknet so ein bisschen en vogue war, dass diese Plattformen allesamt aus dem Clearweb umgezogen sind. Alle, die waren plötzlich alle im Darknet zu finden.
Clearweb?
Ja, im normalen
normalen Netz. Internet.
Ja. Die waren plötzlich alle im Darknet gehostet und dementsprechend für uns nicht mehr lokalisierbar. Und es ist ein Verfahren, das ist öffentlich, deswegen kann ich sagen, dort haben wir Hinweise über die Amerikaner bekommen und die hatten wohl Zugriff auf diese Plattform, denen war es gelungen, so eine Plattform zu lokalisieren, wie auch immer. Und was viel interessanter war, war, dass die Amerikaner die Möglichkeiten hatten, diese Plattform zu übernehmen und weiter zu betreiben, als sogenannten Honeypot. Und das wäre was nach deutschem Recht, weil wir keine Straftaten begehen dürfen, als deutsche Strafverfolger komplett verboten werden. Sie können sich vorstellen, für die Amerikaner war es dann ein leichtes, so ein neutral NIT, Network Investigative Tool, also eine Software zu installieren, die die Leute rausgelotst hat aus dem Tor auf einen Collecting Server, der die IP-Adressen eingesammelt hat, um dann sie zu identifizieren. Das wäre uns beispielsweise komplett untersagt, das dürften wir nicht in dieser Form.
Aber wäre es überhaupt technisch möglich, die ganze Verschlüsselung einfach aufzuhebeln?
Na, also es gibt immer wieder natürlich Ansätze, wissenschaftliche Ansätze, wie man das Darknet Server lokalisieren, identifizieren kann, von Temperaturmessmethoden bis über, ich muss unglaublich viele von diesen Nodes einbringen, von denen wir eben gerade gehört haben.
Ja, vielleicht können Sie die Form der Verschlüsselung, es ist ja eine Dreifachverschlüsselung, nochmal ganz kurz skizzieren.
Okay, ich bin kein Techniker, also wenn ich jetzt blanken Unfug erzähle, sehen Sie es mir nach. Das heißt Onion, Netzwerk, Zwiebel und das hängt damit zusammen, dass wir einfach mehrere Schalen haben. Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Es findet auf Ihrem Rechner mit diesem Tool eine Mehrfachverschlüsselung statt. Sie senden Ihre Anfrage an irgendeine Plattform los und die erste Schale wird entfernt. Die kommt zum sogenannten Entry Node. Dieser Entry Node wechselt wie schnell? Alle 10 Minuten. Wechselt der Entry Node und der Entry Node entfernt die erste Schale und weiß, von wem diese Nachricht kam und an welchen Middle Node, also das ist dieser zweite Punkt, an den es gesendet wird, er zu senden hat. Sonst keine Information. Der zweite Punkt entfernt die zweite Schale, weiß, von wem es kam und an wen es weitersenden muss. Der zweite Punkt, dieser Mittelnode, weiß schon nicht mehr, von wem die Nachricht ursprünglich kam. Da ist die Anonymität schon gewährleistet. Um sicher zu gehen, gibt es noch einen dritten Punkt, der entfernt die dritte Schale, weiß die Zieladresse von irgendeinem Server und kennt den Weg zurück, aber mehr auch nicht. Das heißt, Sie haben eine vollständige Anonymisierung über dieses Zwiebelprinzip und diese drei Schalen. War es so halbwegs richtig? Ich bin jemand, der sich auskennt. Ich denke, es müsste so ungefähr stimmen. Also ein Prinzip, eine sehr einfache, aber sehr effiziente und perfekte Tarnkappe.
Wäre es denn möglich oder in Ihrem Sinne, diese Technik komplett zu verbieten?
Nein, absolut nicht. Nein, also Anonymisierung und Verschlüsselungstechnologien sind Standardprogramme. Wir werden in ein paar Jahren alles verschlüsselt haben. Wir werden standardmäßig unseren gesamten Traffic verschlüsseln. Wir sind heute schon auf einem guten Weg dahin. Das ist für uns überhaupt kein Problem. Wir müssen halt, was für einen Strafverfolger natürlich wichtig ist, ist, dass er unter ganz bestimmten Voraussetzungen, und die gibt uns der Gesetzgeber, die Möglichkeit hat, eben verschlüsselten Datenverkehr zu entschlüsseln. Und das Stichwort für uns heißt, und das ist sehr umstritten natürlich, heißt natürlich Quellen-TKÜ. Das heißt, Datenverkehr abzugreifen, Datenstrom abzugreifen, bevor die Verschlüsselung zugreift.
Jetzt haben wir natürlich auch zwei Extreme vorgestellt. Die extremen kriminellen Kräfte, die mit denen wir alle mitfühlen, die Whistleblower und Freiheitskämpfer, also Drogen und Dissidenten. Gibt es nicht auch die Möglichkeit, vielleicht nochmal an Daniel Moosbrugger, diese einen Effekte zu mindern und die positiven nicht dran zu geben?
Ich würde sagen, in einer perfekten Welt, in der wir nur Rechtsstaaten haben, ja, so, wo wir ein gefestigtes Justizsystem haben, wo wir einen Richtervorbehalt haben, wo die Richter verstehen, was sie da genehmigen, wo die Strafermittler genauso reflektiert wie Herr May das einsetzen und auch sagen, das ist eine wichtige Technologie. Die haben wir aber nicht, sondern wir haben eben Länder wie Syrien. Und der Herr May nennt das Programm, was dann auf den Rechner gespielt würde, um diese Quellen, Telekommunikationsüberwachung aufzuspielen, nennt er ein Tool. Ich nenne es einen Trojaner. Also der schlüpft da drauf auf den Rechner und der kann im Zweifel einen Full-Take haben. Also der hat eben nicht nur meine Kommunikation, sondern der kann auch noch ein bisschen rumsuchen auf der Festplatte.
Wir reden jetzt von dem Fall, dass die Ermittler die Überwachung nicht erst im Rahmen der Kommunikation, die verschlüsselt abläuft, übernehmen, sondern schon vorher direkt auf dem Computer
genau, also der zu überwachenden Zielperson übernehmen. Wir haben den Fall, es kann jetzt auch sein, wir beide nutzen WhatsApp, das ist ja auch Ende-zu-Ende verschlüsselt. Das heißt, klassischerweise würde bei einer Telekommunikationsüberwachung der Ermittler einfach in die Mitte greifen und einfach mal mithören. So, bei der Telefonleitung hängt er sich in der Mitte, da muss er ja gar nicht neben mir stehen quasi und mithören. Weil das aber jetzt in der Mitte verschlüsselt ist, vom Ende zum Ende, muss er quasi, mal ganz doof gesagt, er muss zwischen meinen Mund und das Mikrofon, um da mitzuhören, bevor es im Mikrofon dann verschlüsselt wird. Und dafür braucht er technisch gesehen ein Programm, was auf meinem Rechner liegt. Das ist aber ein deutlich schwererer Eingriff in mein Grundrecht und in meine Privatsphäre, weil diese Programme eben sehr, sehr schwer zu bauen sind, um zu limitieren. Also wir hatten das in Deutschland schon, der Bundestrojaner oder Staatstrojaner, der dann vom Chaos Computer Club gehackt wurde, ist schon ein bisschen her, so 2010, 11 oder sowas, glaube ich, wo dann rauskam, naja, der kann auch Kommunikation abfangen, der kann aber noch deutlich mehr. Der kann richtig tief rumschnüffeln und das war eben nicht mehr gedeckt. Und man muss sich einfach fragen, diese Programme, die bleiben dann eventuell auch nicht nur in Deutschland oder in anderen Demokratien, wo das vielleicht wirklich rechtsstaatlich eingesetzt würde, die können dann nämlich eben auch über diese Firmen, die das entwickeln, da gibt es auch wirklich etliche dokumentierte Fälle, dass die wirklich auch sogar manchmal mit Terroristen handeln, also dass diese Trojaner an Terroristen verkaufen und die können diese Sachen genauso einsetzen.
Aber wir müssen nochmal klarstellen, in Deutschland werden diese Tools oder Trojaner derzeit nicht eingesetzt und es ist auch nicht
ja, es
erlaubt.
Gibt wohl jetzt seit Februar letzten Jahr, glaube ich, einen Bundestrojaner wieder, der in den ganz engen Grenzen, Quellen-TKÜ-Software, genau. Das Bundesverfassungsgericht hat da schon was zu gesagt und hat sehr, sehr enge Grenzen aufgezeigt und das ist technisch extrem schwer umzusetzen und nach allem, was man weiß, ist das jetzt so, dass dieses Programm, das funktioniert zwar, aber nur auf stationären PCs, die Windows benutzen und Skype. So, und aber das wäre dann nach deutscher Rechtsprechung dann eben legal. Aber auch das ist wieder selbst der Fall. Also selbst der Fall, dieses Programm kann in falsche Hände geraten und kann missbraucht werden. Technologie kann immer missbraucht werden. Deswegen glaube ich eben, solange wir eben leider nicht in dieser perfekten Welt mit lauter unabhängigen Justizsystemen und so weiter leben, ist ein System, das zumindest vom Prinzip her absolute Anonymität herstellen kann, unbedingt notwendig, um eben zum Beispiel auch in solchen Ländern vielleicht perspektivisch mal Demokratie zu ermöglichen. Ahmad hat es gesagt, er weiß nicht, ob er das, was er gemacht hat, was unbestreitbar extrem wichtig war, aus der demokratischen Perspektive auch gemacht hätte, wenn es diese ganzen Anonymisierungstools nicht gegeben hätte. Und ich glaube, das ist einfach gerade ein Dilemmata und was dadurch natürlich nicht auflösbar ist. Und ich will da aber diesen einen Schritt gerade nicht gehen und da quasi das Messer an dieses Netzwerk anlegen.
Wahrscheinlich hätte das auch gar keinen Nutzen, weil dann viele andere Netzwerke aufpoppen würden. Du hast ein paar interessante Punkte gerade schon genannt, wo ich dachte, ja, wir reden immer davon, wie wichtig dieses Darknet sein kann, zum Beispiel für Whistleblower, aber ich habe das Gefühl, dass wir alle als ganz normale Nutzer des Internets auch immer sensibler geworden sind für die Überwachung. Also bei dir klang es ja gerade auch schon so ein bisschen dramatisch, als ob wir alle jederzeit auch von Staatsseite überwacht werden könnten, auch in der Demokratie. Jedenfalls sind wir sensibler geworden, habe ich das Gefühl, in der Nutzung der Technologie oder vielleicht ist auch die Technologie einfach besser aufgestellt. Ich habe eine Statistik gelesen, dass seit Donald Trump gewählt ist, immer mehr Leute verschlüsselte Messenger nutzen.
Signal ist am Abgehen wie sonst was, seitdem Trump Präsident ist.
Es gibt ja auch fast nur noch verschlüsselte Messenger-Dienste. Meine Frage wäre, weißt du, was mit Tor ist? Nutzen auch immer mehr Leute Tor, die das vorher vielleicht nicht gemacht hätten?
An Tor ist das Interessante und deswegen würde ich gar nicht so, es würde mir gefallen, deinen Satz zu unterschreiben, dass alle Leute in der Nutzung sensibler geworden sind. Ich würde das auch da wieder ein bisschen abschwächen. An Tor ist immer interessant, Tor wächst immer dann, wenn es irgendwie akut ist. Also wenn in der Türkei die sozialen Medien blockiert sind, dann sehen wir, dass auch Tor in dem Land völlig abgeht und das hält dann so ein, zwei Wochen vor und dann verschwindet das aber wieder. Deswegen würde ich sagen, ich glaube so seit Snowden, also ich glaube ein viel größerer Wachrüttler, was technisch möglich ist, hätte es gar nicht geben können seit der NSA-Späh-Affäre. Seitdem ist das Bewusstsein gewachsen, dass diese Totalüberwachung möglich ist und auch von Geheimdiensten auch versucht wird oder auch durchgeführt wird. Ob das aber in der breiten Masse schon die Nutzung verändert hat, da würde ich ein ganz großes Fragezeichen hintermachen. Ich würde das sehr befürworten persönlich, wenn das so wäre. Aber ich glaube, so perfekt ist die Welt nicht, dass wir schon so weit sind. Also es gibt ja Leute, die sagen, in 10 Jahren nutzen alle Tor. Das glaube ich nicht.
Wir können ja mal kurz eine kleine Umfrage im Publikum machen. Ein kurzer, ganz unanonymer Fingerzeig. Wer nutzt denn hier das Tor-Netzwerk? Es ist natürlich nicht wahnsinnig repräsentativ für die allgemeine Bevölkerung, aber es sind schon ziemlich viele.
Es sind, und das würde ich glaube ich sagen, jetzt haben wir hier natürlich einen typischen Bias, also natürlich. Das ist kein Querschnitt der Gesamtbevölkerung, also wir haben es auch für unseren Film recherchiert, man kann es nie so ganz klar sagen, weil auch viel automatisierter Traffic über das Tor-Netzwerk läuft, aber man kann so sagen, dass meistens nicht mal 2 Millionen Menschen das am Tag nutzen. 2 Millionen ist auch erstmal nicht wenig, Aber wenn wir sehen, dass wir, wie viel haben wir, 7 Milliarden Menschen im Moment auf der Welt, davon haben noch nicht alle Internet, aber mittlerweile doch einige, 2 Millionen ist nicht viel.
Ach, wenn die Republika die Weltbevölkerung stellen würde. Ahmad, du hast das Darknet, diesen Begriff kanntest du auch vorher gar nicht. In Syrien benutzt man da nicht dieses klangvolle, mysterische, irgendwie anziehende wie abstoßende Wort. Du hast die Technologie ja genutzt, als es nötig war. Jetzt nutzt du sie gar nicht mehr, oder?
Nee. Also es ist zeitaufwendig, also es braucht viel Zeit mehr, es macht das Internet oft langsamer. Also man nutzt, surft viel besser und bequemer ohne also solche Softwares. Also das ist meine Erfahrung. Und für mich, der Begriff ist ziemlich fremd. Für mich war es anonym sein. Anonym sein bedeutet, dass man über das Darknet das Internet nutzt und anonym in der Realität auch ist. Als ich zum Beispiel auf der Straße gearbeitet habe, war ich auch anonym. Ich habe eine Maske getragen, ein Kopftuch und ich habe nicht mit meinem klaren Namen gearbeitet, sondern mit einem Spitznamen. Und anonym sein ist auch, wie Daniel auch eben meinte, man muss nicht nur das Software nutzen, um anonym zu sein, man muss auch mit einem anderen Namen auch arbeiten. Also es hat 3 Ebenen, also meiner Meinung nach, nach meiner Erfahrung. Deswegen war der Begriff nicht so wichtig für mich, weil ich 2 anderen Ebenen auch habe.
Wir würden jetzt gerne das Gespräch auch nochmal für das Publikum öffnen. Mutmaßlich gibt es immer noch sehr viele Fragen zum Darknet, die wir hoffentlich auch alle beantworten können. Bevor die alle rausrennen, würde ich gerne noch eine Frage stellen. In der Zeit könnt ihr vielleicht eure Fragen formulieren. Nochmal einmal um Fingerzeig bitten. Wer wird denn nach dieser Veranstaltung den Tor-Browser installieren? Naja, das finde ich, eben waren es mehr in den vorderen Reihen, jetzt in den hinteren. Gut. Ist ja schon mal für Reporter ohne Grenzen nicht uninteressant. Ja.
Hallo, ich habe eine Frage. Das Darknet ist ja oft im Zusammenhang mit den Mordfallen von Herne, mit Marcel Hesse, ist ja oft das Darknet auch genannt worden. Und es ist in den Medien, war auch zu lesen, dass sich Marcel Hesse auch im Darknet aufgehalten hat. Aber wenn das anonym war, wie ist man auf das gekommen, dass er im Darknet unterwegs war?
Extrem interessant. Ich habe damals, da war ich unterwegs und habe nur, dann hat mich irgendein Radiosender gefragt, ob ich nicht mal erklären kann, was das Darknet ist, weil da hat ja jetzt wieder einer was im Darknet gemacht. Ich hatte nichts von dem Fall gehört und habe mich dann, was man eigentlich ja nie machen sollte, zu etwas geäußert, wovon ich eigentlich noch gar nicht so einmal zumindest was gelesen hatte. Und die Journalistin erklärte mir das so und dann dachte ich so, das klingt überhaupt nicht, also es ist völlig absurd, dass das irgendwie Darknet ist, aber gut, steht irgendwo, stand bei Spiegel Online, alles, weil die Polizei in Herne oder wo das war, hatte gesagt, der hat das im Darknet gemacht. 2 Tage später kam raus, die Polizeisprecherin wusste einfach nicht, dass 4chan einfach ein Forum ist im ganz normalen Internet und dachte, ja, das ist ja hier irgendwie wieder ganz viele komische Sachen, das wird wohl Darknet sein. Was tatsächlich gelaufen ist, es ist ein wichtiger Punkt, und wie das tatsächlich gelaufen ist, dass der Typ, dieser, wie ist der, Hesse oder so, der hat einen Kumpel per WhatsApp dieses Video oder diese Fotos geschickt und dieser Kumpel hat die bei 4chan reingeladen. So meine ich das zu erinnern, dass das so war. Und das wurde auch irgendwann mal, ich habe es noch 1-2 Mal gelesen, dass das irgendwo berichtet wurde, das war in einer Polizeimeldung am Ende. Am Anfang war es in jeder ersten Sitzung war es der Liedsatz. Am Ende war es immer so eine kleine, übrigens, das war doch gar nicht das Ding. Weshalb ich das ein sehr, sehr gutes Beispiel finde, ist, dass dieser Begriff Darknet natürlich auch extrem gerne instrumentalisiert wird. Das habe ich schon wirklich auch jetzt von einigen Ermittlern, auch von Kollegen von Herrn May gehört, dass die ganz genau wissen, das ist ein politischer Begriff. Ich meine, wir haben ihn auch genommen, weil der Begriff zieht, der Begriff macht auch hier so eine Halle voll. Der klingt irgendwie mysteriös und gleichzeitig weist er natürlich den Finger nur auf diese Seite des Bösen, weshalb ich dafür plädieren würde. Ich meine, jemand wie Ahmad, der nutzt diese Technologie ganz anders. Der würde nie auf die Idee kommen, das Darknet zu nutzen. Der muss da auch keine Drogenshops betreiben. Der will ja nicht gefunden werden, im Gegensatz zum Drogendealer. Der tut alles dafür, dass er gefunden wird. Ahmad will einfach nur kommunizieren. So, und deswegen ist dieser Begriff extrem schwierig zu nutzen, weil er immer nur auf diese eine Seite zielt. Und gleichzeitig ist er insofern gelungen, weil er natürlich eine Halle voll macht, weil es irgendwie zieht.
Wir arbeiten daran, ihn verständlicher zu machen und gleichzeitig am Marketing dieses Namens, der eigentlich abgeschafft gehört.
Ich wollte zu dem Thema Facebook eine Frage stellen. Und zwar hattet ihr ja gesagt, dass es eigentlich im Darknet auch das Facebook gibt. Und in Bezug auch auf die Ansage, dass wir nochmal über die Zukunft des Darknets sprechen wollen, warum nutzen das eigentlich so wenig Leute? In Bezug auch auf die Datensicherheit, die wir ja damit dann hätten. Also ich habe überlegt, das könnte ich ja jetzt eigentlich nur noch darüber machen.
Amat hat gerade schon so in die Richtung ein bisschen geantwortet. Dann würde ich vielleicht nochmal Daniel Andreas May bitten.
Letztlich muss man, glaube ich, die Leute selber fragen, warum sie es nicht machen. Ich denke, das ist vor allen Dingen eine Bewusstseinsfrage. Also die Leute wissen schon irgendwie, da ist Überwachung, aber wir gewöhnen uns halt an Überwachung. Wir sagen irgendwie, wir leben damit, das ist vielleicht auch irgendwie normal. Digitalisierung geht ja vielleicht nicht ohne und I've got nothing to hide. Also mein Gott. Deswegen glaube ich auch, dass das Darknet nicht Mainstream werden wird in 10 Jahren. Und trotzdem wird es, glaube ich, wichtiger werden für solche Menschen wie Ahmad, weil eben die Fälle, glaube ich, schon mehr werden, dass eben Leute, die was Wichtiges machen für die Gesellschaft in irgendeiner Form, es können auch Wirtschaftsverantwortliche sein, wo es einfach um viel geht, wo man einfach existenziell in welcher Form auch immer darauf angewiesen ist, anonym zu sein. Für die wird das wichtiger. Ob das der große Mainstream wird,
also den inneren Schweinehund überwinden vielleicht nicht. Andreas May, sind Sie bei Facebook?
Nein. Das wäre nicht wirklich schlau, unter meinem Klarnamen dort zu agieren. Zu viele Freundschaftsanfragen. Ich muss zu diesem Stichwort Anonymisierung und Nutzung von Tor Folgendes sagen, eben auch zu dieser Frage, warum nutzen nicht alle Tor? Ganz einfach, auch bei Facebook, wenn sie völlig legale Dinge tun und nichts Kriminelles tun, warum um Gottes Willen sollten sie ihren Traffic total verlangsamen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Bei völlig legalen Handlungen, es gibt keine flächendeckende Überwachung, es gibt keinen Überwachungsstaat, der das gesamte... Nein. Ich weiß, worauf Sie raus wollen. Sie wollen auf die Vorratsdatenspeicherung raus. Mir ist schon klar, das ist was ganz anderes. Über Vorratsdatenspeicherung ist ja keine inhaltliche Überwachung. Da geht es um Verkehrsdaten. Das ist was völlig anderes. Nein. Ich rede von normalen Strafverfolgungsbehörden. Das Interessante ist, warum sollten Sie das tun? Ich sehe überhaupt keine Veranlassung. Wenn ich beispielsweise im Behördenverkehr kommuniziere, Daten austausche, Aktenteile austausche, wenn Daniel, keine Ahnung, Inhalte, journalistische Ermittlungen austauscht, Ahmad irgendwelche Dinge austauscht, die möglicherweise abgehört werden könnten, sehe ich das vollkommen ein. Ich nutze auch natürlich ständig verschlüsselte Kommunikation, um sensible Dinge auszutauschen. Aber wenn ich mich völlig normal im Netz bewege, zu Hause und Dinge aufrufe, Webseiten aufrufe, Kommunikationskanäle, E-Mail, habe ich überhaupt keine Veranlassung von meiner Seite. Letztendlich VPN-Dienste zu benutzen oder Anonymisierungsdienste zu benutzen, die sind umständlich, die machen meinen Traffic langsam, Tor macht ihn extrem langsam. Wie gesagt, wenn ich was suche, finde ich es schlecht über Tor, sodass ich für mich persönlich, kann ich nur sagen, aus meiner persönlichen Wahrnehmung, überhaupt keine Veranlassung sehe, mich ständig zu verschlüsseln. Im Übrigen muss man dazu sagen, das meiste, was sie nutzen, standardmäßig, ist eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Egal, ob sie WhatsApp nutzen, ob sie Streamer nutzen, ob sie bestimmte E-Mail-Dienste nutzen, ob sie Skypen, ob sie WhatsAppen, alles voll Ende-zu-Ende verschlüsselt. Unsere Überwachung komplett entzogen und das wird sich verstärken.
Irgendwo hier müsste ein Mikrofon sein. Eine Frage da.
So, ja. Ich hätte 2 Fragen an Herrn May. Eine kurze, die sich auf das eben Gesagte bezieht, und zwar würden Sie auch sagen, dass jede Kommunikation, die nicht super geheim ist, per Postkarte geführt werden soll, wenn man Schriftverkehr wählt, weil die könnte man da auch mitlesen. Wenn Sie schriftlich kommunizieren, würden Sie dann sagen, es ist eigentlich sinnvoll, immer Postkarten zu nutzen, weil die sind ja günstiger, die kann zwar die Post mitlesen, aber ist ja nicht geheim. Das wäre die eine Frage. Die andere Frage ist eine rechtliche, und zwar, wie sieht das eigentlich aus mit Rasterfahndung? Wenn es so wenige Menschen gibt, die Tor nutzen, dann würde es sich ja rein logisch rechnen, zu sagen, wir schauen, wer benutzt alles Tor in Deutschland, und dann gucken wir uns die jedes Mal an, wenn wir jemanden suchen. Das heißt, mache ich mich eigentlich verdächtig, wenn ich Tor nutze in Deutschland, und ist es rechtlich möglich, dass da überhaupt in der Rasterfahndung immer mal wieder so eine Person reinkommt, weil sie Tor nutzt?
Nein, das ist natürlich nicht möglich. Selbst wenn wir Überwachungsmaßnahmen sehen, dann sehen wir natürlich, da ist Tor-Traffic da. Aber die Nutzung von Tor ist nicht verboten. Ich nutze selber Tor, ganz häufig. Wenn ich Hinweise bekomme, beispielsweise auf irgendeinen Server, auf irgendeinen illegalen Inhalt, nutze ich das selber. Das wäre fatal, wenn ich damit in irgendein Verdachtsraster hineingerate. Nein, das ist mitnichten der Fall. Das wäre, wenn wir 2 Millionen Verdächtige plötzlich hätten, die ständig nur deswegen verdächtig sind, weil sie einen Anonymisierungsdienst nutzen, das wäre wirklich fatal. Und mit der Postkarte muss ich dazu sagen, Sie haben natürlich nicht ganz Unrecht. Ich weiß, es ist ein bisschen provokativ gefragt. Natürlich kann der Postbedienstete das möglicherweise mitlesen. Aber Sie wissen, unser Gesetzgeber ist manchmal ein bisschen oldschool. Genau wie bei der Postkarte, wenn ich den Inhalt der Postkarte haben will, wenn ich diese Post beschlagnahmen will, dann habe ich einen Richtervorbehalt. Ich brauche einen Beschluss nach 99 StPO. Jetzt können Sie natürlich, das hat Daniel ein bisschen anklingen lassen, naja, der Richter kapiert vielleicht nicht so ganz, was er unterschreibt. Da bin ich völlig anderer Meinung. Mein Ermittlungsrichter im kleinen beschaulichen Gießen, der sicherlich nicht so sonderlich cyberaffin ist, ist einer, der fragt so lange, bis er es versteht. Und wenn er es nicht versteht, gibt er mir auch keinen Beschluss. Und soll ich Ihnen was sagen? Ich habe da immer ein gutes Gefühl bei, weil ich nie das Gefühl habe, ihn missbrauchen zu können und einfach über den Tisch ziehen zu können. Das ist für mich viel besser, als wenn ich jemanden habe, der mir blind alles unterschreiben würde, weil ich mich da ständig selber hinterfragen und regulieren muss. Das heißt, genau für den Cyberbereich, natürlich genau das Gleiche. Wenn ich eine E-Mail beschlagnahmen will, die sich in Ihrem E-Mail-Postfach befindet, brauche ich auch wieder den richterlichen Beschluss. Ich kann nicht einfach irgendwie hineingucken. So leicht geht das nicht. Es mag hin und wieder natürlich Ermittlungsrichter geben, die schon Beschlüsse unterschrieben haben, die sie nicht durchdrungen haben. Will ich gar nicht bestreiten. Wäre ich der Letzte, der es tut. Mein Ermittlungsrichter tut es nicht und das ist in meinem Verständnis auch gut so.
Sie haben ja eben vor allem über schwere Kriminalität im Bereich des Waffenhandels gesprochen. Kann man denn davon ausgehen, dass ein kleiner Drogendealer, der nur Gras vertickt, da eher im sicheren Bereich sich befindet, weil der Aufwand der Strafverfolgung zu hoch ist?
Ich glaube, jetzt werden Freibriefe gesucht. Mai hat doch gesagt, er verfolgt mich nicht. Nein, glaube ich nicht, aber ich glaube, ehrlich gesagt, jetzt kommen wir wieder mit dem Begriff Rastern. Wir schauen uns natürlich an, wo sind diese wirklich werthaltigen Kunden, die uns auch Ermittlungsansätze bieten. Und wir schauen natürlich sozusagen von oben nach unten. Wir würden von dem hochkarätigen Waffendealer rübergehen. Ich muss dazu sagen, wir sind natürlich auch in diesem Bereich Ermittlungen von Drogenshops mittlerweile aktiv, spezialisieren uns natürlich auch auf die Drogenshops, die in großem Umfang nicht nur weiche Drogen, sondern auch harte Drogen verkaufen, sodass der, ich würde nicht sagen, völlig unter dem Radar fliegt, aber nicht unsere allererste Zielperson wäre. Man könnte ein bisschen weiterspinnen, wie sieht es mit dem Kunden aus, der im Grammbereich Marihuana bestellt? Ja, da würde ich Ihre Frage so beantworten, dass der natürlich deutlich sicherer sein kann, dass er nicht erstmal in unser Raster hineinfällt. Dazu ist das Ganze zu aufwendig an Ermittlungen. Wenn überhaupt nur Beifang.
Okay. Eine Stunde geredet, womöglich noch viele Fragen offen. Eins ist, glaube ich, sicher, das Darknet wird uns noch eine ganze Weile begleiten, vielleicht auch unter anderem Namen oder so, dass wir es gar nicht merken. Herzlichen Dank an das Publikum, an Daniel Moosbrugger, Ahmad Al-Rifai und Andreas May.
Alles klar? Alles beantwortet? Dann geht's euch besser als mir. Ich verstehe vieles nicht. Da sagte Oberstaatsanwalt May aus Gießen also eben, es wäre doch absolut legal, das Darknet zu benutzen. Alles andere wäre fatal. Seine Behörde würde niemanden unter Generalverdacht stellen. Habe ich das so richtig gecheckt? Hier nochmal zur Erinnerung Andreas May.
Die Nutzung von Tor ist nicht verboten. Ich nutze selber Tor, ganz häufig. Das wäre fatal, wenn ich damit in irgendein Verdachtsraster hineingerate. Nein, das ist mitnichten der Fall. Wenn wir 2 Millionen Verdächtige plötzlich hätten, die ständig nur deswegen verdächtig sind, weil sie einen Anonymisierungsdienst nutzen, das wäre wirklich fatal.
Und jetzt hören wir uns mal die Meinung seines Kollegen dazu an. Das ist Staatsanwalt Benjamin Krause, ebenfalls von der Gießener Ermittlungsstelle. Er behauptet genau das Gegenteil. Für ihn hat jeder, aber auch wirklich jeder, etwas Spezielles im Sinn, der das Darknet nutzt. Oder raffe ich da irgendwas nicht?
Es ist ausgeschlossen, dass man auf illegale Marktplätze im Darknet einfach so kommt, ohne dass man es will. Also man muss sich im Vorfeld informieren, wie komme ich ins Darknet. Ich muss wissen, dass ich dafür gewisse Zugangsmittel, wie zum Beispiel eine spezielle Software, brauche. Und auch dann muss ich wissen, wo kann ich auf eine Seite mit einer Linkliste gehen, wo kann ich auf entsprechende Marktplätze gehen. Das muss ich alles vorher wissen.
Helft mir, wem soll ich glauben? Ich lasse das jetzt alles mal am besten unbeantwortet im Raum stehen. Bis morgen. Dann geht's weiter mit der flächendeckenden Generalüberwachung, wenn ihr im Netz seid. Unglaublich, was alles über uns gespeichert und gehandelt wird. Egal, wer das Gegenteil behauptet, wir haben Beweise.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.